Über Ostern wiederholen wir hier bei «Apropos» Folgen vom Crime-Podcast «Unter Verdacht». Mehr Fälle findet ihr überall dort, wo ihr auch sonst Podcasts hört. Wir sind zurück am nächsten Dienstag. Wir wünschen euch ganz schöne und erholsame Ostern. Und bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.
Sie sind 1987 in die Schweiz gekommen. Und zwar sind sie geflüchtet aus Sri Lanka vor dem Bürgerkrieg dort.
Das Feuer ist im Stegenhaus, nicht in der Autogarage, nicht im Abstellraum, wo sich ebenfalls ein paar Tessos noch befinden würden. Die Zimmer füllen sich immer mehr mit Rauch und im ersten Stock bricht die Hektik aus.
Mena wird bewusstlos. Ein Onkel schnappt sie sich dann, ein anderer ist schon rausgekumpelt und er wirft dann Mena aus dem Fenster dem anderen Onkel in die Arme.
Ich weiß auch gar nicht, wieso das nach so vielen Jahren da jetzt nochmal aufgeholt werden muss. Aber irgendwie hätte das jetzt sein müssen. Vielleicht kann ich mich irgendwann einmal mit dem abfinden. Abschliessen werde ich sicher nicht können.
Die beiden Buben werden noch in der Nacht von der Feuerwehr geborgen. Sie sind beide tot.
Beide sind nette Buben, beide sehr liebe.
In dem Moment, wo sie das Fenster aufgemacht hat, wo sie rausgeschaut hat, ist das für sie klar gewesen. Das ist Mord. Kein Unfall. Das ist Mord.
Das ist die Geschichte von einem Brandanschlag auf eine Familie, zumindest in Chur. Und es ist eine Geschichte über tödlichen Rassismus und ein Stück Schweizer Vergangenheit, wo ein paar lieber vergessen würden. Das ist die zweite Folge zu diesem Fall. Wenn ihr die erste noch nicht gehört habt, dann empfehle ich euch, dort einzusteigen und Folge 1 zuerst zu hören. Das ist «Unter Verdacht», der Schweizer Crime-Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung». Wir reden in diesem Podcast über Fälle, die in der Schweiz passiert sind und die unsere Redaktion beschäftigt haben. Mein Name ist Noah Fendt und bei mir im Studio stehen Barbara Achermann, stellvertretende Chefredaktorin vom Magazin, und Anja Konzett, Reporterin beim Magazin. Sie haben diesen Fall in einer aufwendigen Recherche rekonstruiert. Hoi Barbara, hoi Anja.
Hallo Noah.
Hoi zusammen.
Barbara, Anja, wo sind wir stehen geblieben in der letzten Folge?
Ja, wir sind in Chur am 2. Juli 1989. Es ist 2 am Morgen, Nacht nach einem grossen Familienfest. 15 Leute sind in dieser Wohnung untergebracht, in der normalerweise 3 Männer leben.
Mitten in der Nacht bricht ein Brand aus. Die Leute retten sich aus dem Fenster, gumpeln aus dem ersten Stock oben runter. Aber 4 Menschen können sich nicht retten und sie sterben. 2 Erwachsene und 2 Buben, der Murali und der Mugunden Kandia.
Anja, am Schluss von dieser ersten Folge haben wir die Margarete Sauter kennengelernt. Sie hat gerade gegenüber von dem Haus gewohnt, wo brennt hat in dieser Nacht. Und sie hat dir erzählt, dass ihr schon im ersten Moment klar war, das ist kein Unfall, das ist Mord. Warum war das für sie so klar von Anfang an?
Es ist einerseits der Blick, den sie auf das Ganze hatte, oder? Sie steht vor dem Haus und es brennt das Stegenhaus. Es brennt im Parterre nur das Stegenhaus. Das Feuer geht nicht aus von der Autogarage oder der Nebentisch. Und auch viele brennbare Materialien untergebracht werden. Und auch nicht von der Abstallkammer auf der anderen Seite des Treppenhauses. Es ist mitten drin, die Stege brennt, von dort aus schlagen die Flammen in die Wohnung. Es ist einerseits der Anblick, wo sie zu dem instinktiven Schluss gebracht hat. Aber auch andererseits, wie sie es mir erzählt hat, es ist auch darum gegangen, wer dort gewohnt hat. Und sie hat auch gewusst, welche Stimmung in dieser Zeit den Menschen, die so aussehen, in Chur entgegenschlägt.
Was ist denn das für eine Stimmung gewesen, oder was meinen Sie mit dem genau?
Wirklich einfach die Haltung, mit einem Flüchtling mit der dunklen Haut begegnet ist, und das sei alles andere als wohlwollend gewesen. Eine Haltung, die verbreitet war. sogar in der Brandnacht, wo sie dort vor einem brennenden Haus gestanden ist und Feuerwehr angefangen hat, die beiden Buben aus der Flamme zu bergen. Mag sie sich erinnern, sind Kommentare gefallen von Zoom-Gästen, von Zuschauerinnen in die Richtung, ja, selber die Schuld, hätten sie halt nicht daher kommen sollen. Was Margrethe Sauter nicht mitbekommen hat, ist, dass drei Wochen vor dem Brand in der Stadt Flugblätter auftaucht sind von der Anti-Tamilen-Organisation ATO, Zitat, für eine saubere Schweiz.
Also Anti-Tamilen-Organisation. Weiss man, woher die Zettel genau stammen, wer sie aufgehängt hat, Barbara?
Das haben wir den Reto Padrut gefragt. Er ist ja der Journalist, der für die Rundschau recherchiert hat und sich sehr gut auskennt hat oder immer noch auskennt in der rechtsextremen Szene. Und wir haben ihn ja dort in Zürich besucht und durften seine Notizen anschauen. Und dort war unter anderem in seinem Ordner eben auch so eine Kopie drin gewesen.
Von so einem Flugblatt.
Von dem Flugblatt. Er hat das schön abgeheftet. Und der Reto Padrut und sein Kollege, sie haben dann auch versucht herauszufinden, wer hinter diesen Flyer steckt. Haben es aber nicht eindeutig festmachen können. Es hat schon eine Szene gegeben im Graubünden, eine rechtsextreme. Sie haben dann auch ein Haus gefunden, zumindest in Chur, so ein leerstehendes Haus, wo draussen und aber vor allem auch drinnen oder Wand so mit Hakenkreuz und SS-Runen besprayt war. Und dort haben sich ja offensichtlich Leute aus der rechtsextremen Szene getroffen und versammelt.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen diesen Flyer und dem Brand, Anja?
Ja, das ist natürlich, als wir angefangen haben zu recherchieren, die zentrale Frage gewesen. Was klar ist, ist, dass es damals eine sehr aktive rechtsextreme Gruppierung gab in der Gegend. Auch lang später noch, bis in die Nullerjahre, war das die Dreifront gewesen. Und die ist dann übernommen worden von der Division Rätsel, wo wie ihre Vorgängerin Organisation zwischen 50 und 100 Mitglieder hatte und in dieser Region aktiv war.
Wichtig ist auch noch ein Bekennerschreiben, das auftaucht ist. Das ist beim Departement für Justiz eingegangen, adressiert an frühere Bündner Regierungsräte Luzi Bertsch. Und in diesem Schreiben ist gestanden, also so mit fotokopierten Buchstaben, Brandstiftung, Fragezeichen, ja, Ausrufezeichen. Und darunter, unter dem grossen Titel, ist dann gestanden, dritte und letzte Warnung an Bundesrat Koller, Arbenz und Politkonsorten, raus mit dem Asylanten- und Rauschgiftpack aus unseren Dörfern und Städten oder wir verheizen das Gesindel, bis keiner mehr in unseren Häusern ist. Und unterschrieben ist der Brief mit Pakt Rüttli-Schwur 1991.
Okay, es hat also nicht nur die Flugblätter von dieser Anti-Tamilen-Organisation gegeben, sondern dann auch noch das anonyme Schreiben, das ja schon als klaren Hinweis auch auf rechtsextreme Hintergründe irgendwie liefert. Wir kommen später noch ein bisschen genauer dazu. Wo hat denn jetzt die Polizei nach dem Brand mit ihren Ermittlungen angefangen, Anja?
Sie hat wie in so viel üblich eine Sonderkommission eingesetzt und auch der Nachrichtendienst ist in Ermittlungen mit einbezogen worden.
Ja, wenn es in Graubünden Tote gab, dann hat man damals die Stadt Zürcher Polizei dazugeholt, die Stadtpolizei Zürich, weil die Bündner Kantonspolizei, die sind gar nicht genug gut ausgerüstet gewesen. In Zürich haben sie Forensiker gehabt, also speziell geschulte Polizisten, die auch wissenschaftlich können vorgehen konnten.
Aber trotzdem, Anja, du sagst Sonderkommission, das klingt zuerst mal nach einer recht grossen Sache, die da jetzt irgendwie ins Rollen kommt.
Nein, das ist normal. Wenn es mehrere Tote gibt, das wird sofort am gleichen Tag noch eingesetzt. Aber bei unserer Recherche, ja, es klingt gut, Sonderkommission, Forensiker aus Zürich, klar. Aber bei unserer Recherche sind uns dann schnell mal ein paar Sachen gespässig vorgekommen.
Was denn zum Beispiel?
Also vor allem, wie dünn das die Akten waren, wie wenig das da rum war, wie wenig Einvernahmen geführt worden sind, also eben Interviews mit Leuten. Also man hat eigentlich praktisch nur Opfer und Geschädigte befragt. Und die Polizei hat auch keine Zeuginnen und Zeugen im Zusammenhang mit diesen Flugblättern befragt. In den Unterlagen sind auch fast keine Massnahmen dokumentiert.
Du sagst, fast keine Zeuginnen und Zeugen befragt wurden. Margrethe Sauter, die du zum Beispiel getroffen hast, Anja, bist du mal befragt worden von der Polizei?
Nein, Margrethe Sauter ist ist nicht befragt worden. Und was sie mir auch noch erzählt hat, was sie sich bis heute nicht erklären kann, ist, sie hat ja Fotos gemacht, die sind am nächsten Tag in der Zeitung.
Sie war ja Fotografin von Beruf.
Fotografin beim Bündner Tagblatt, genau. Und sie hat gesagt, normalerweise sie hat auch viel Unfälle, Strassenunfälle fotografieren. Normalerweise ist immer, wenn sie das gemacht hat, ist der Untersuchungsrichter sofort auf der Matte gestanden und hat den Film eingezogen. Beweismaterial. In dem Fall ist das nicht passiert. Und das lässt sie bis heute nicht ganz los.
Ihr habt euch dann also dran gesetzt, die Untersuchungen und Ermittlungsakten von damals noch mal ganz genau anzuschauen. Wie fängt ihr da? Wie geht ihr vor? Wie macht ihr das überhaupt, Barbara?
Ja, eben wie Tanja schon erzählt hat, haben wir zuerst die Akteneinsicht verlangt. Und dann haben wir natürlich mit möglichst vielen Leuten versucht zu reden, also mit Zeitzeugen, eben Leute wie Margarete Sauter, aber auch andere Menschen, die damals, sagen wir mal, Einsicht hatten oder eine Ahnung hatten von dem, was dort passiert ist, und auch mit Experten.
Gehen wir mal der Reihe nach. Du hast vorhin gesagt, Anja, für die Ermittlungen ist eine Sonderkommission eingesetzt worden, wie üblich in solchen Fällen. Was hätte die Kommission genau herausfinden
wollen? Also, um es mal vorweg schicken, es sind reguläre Kantonspolizisten, die einen gesonderten Auftrag erhalten, in einem Fall zu ermitteln. Es sind keine Spezialisten.
Auch wenn der Begriff Sonderkommission das irgendwie zumindest in mir zuerst mal auslöst. Ich habe das Gefühl, okay, dort kommen dann jetzt die grossen Profis.
Genau, das ist nicht der Fall. Das ist ein bisschen missverständlich. Mhm. Um die Frage zu beantworten, was haben Sie überhaupt herausfinden wollen, würde ich gerne direkt aus den Akten zitieren. Die Ermittlungen haben sich insbesondere auf die Fragen zu konzentrieren, welchen Zustand am vermuteten Brandherd im Aufgang zur Wohnung bestanden hat. Mit anderen Worten, ist es ein Unfall gewesen. Zudem sind Spannungen unter den Bewohnern, den Vermietern und gegebenenfalls politische Tätigkeit der Hausbewohner in die Ermittlungen einzubeziehen.
Dass man nach so einem Brand untersucht, ob es ein Unfall war, das klingt jetzt für mich zuerst mal logisch. Die Polizei hat aber auch untersucht, ob die tamilischen Geflüchteten selber Täter waren. Hat es Hinweis gegeben für das, Barbara?
Nein, da hat es keinen Hinweis gegeben. Aber eine Strafuntersuchung muss natürlich ergebnisoffen geführt werden. Und es ist auch richtig, dass man sich fragt, ob die Tamilen vielleicht untereinander Streit hatten, ob es irgendwelche Racheakte gegeben hat, vielleicht auch von anderen Flüchtlingsgruppen oder so. Man darf eigentlich alle Fragen stellen, aber gleichzeitig müssen eben auch alle Fragen gestellt werden. Also wenn man nur einzelne Fragen stellt und andere nicht, dann ist es nicht korrekt.
Und weil eben alle Fragen müssen gestellt werden, stellt sich hier auch die Frage, hat die Sonderkommission auch einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Brand und der rechtsextremen Szene, die ihr beschrieben habt, vorher untersucht?
Nein, die Frage, ob es sich um einen terroristischen Anschlag von einer rechtsextremen Gruppe handelt, die sucht man in den Akten wirklich vergebens. Also noch einmal, zwar die Rechtsextrem fällt irgendwo, noch wird irgendwie an welcher Stelle Bezug genommen auf Flugblätter und das Bekennen schreiben. Was drin steht, ist die Frage, ob allenfalls eine politisch motivierte Täterschaft am Werk war. Das aber rein im Kontext mit der Frage, ob Täter unter den Zitat Asylanten selber zu suchen sind. Oder, wie es weiter heisst, allenfalls auch unter den Libanesen und Syrern. Und auch da würde ich gerne mal einen O-Ton aus der Akte nehmen. Ob wir hart am Ball bleiben sollen und mit einem größeren Kreis von Asylanten Ermittlungen weiterführen sollen, ist mit der Staatsanwaltschaft zu klären. Was dann auch noch weiter steht, ist, wie auch schon oben angedeutet, weiter vorne angedeutet, dass der Nachrichtendienst werde versuchen, politische Zusammenhänge herauszufinden.
Okay, aber da sind sie denn, die politischen Zusammenhänge. Also die sind in dem Fall doch untersucht worden. Haben Sie das auch noch mal überprüft bei eurer Recherche?
Ja, klar, das haben wir überprüft. Nur was der Nachrichtendienst ganz genau herausgefunden hat oder untersucht hat, das ist gar nicht dokumentiert.
Und das ist genau der springende Punkt, oder? Also es ist mega wichtig zu wissen, der Nachrichtendienst ist nicht Teil der Strafverfolgung, das ist nicht sein Business. Und insofern ist eine Zusammenarbeit zwischen Strafverfolgung und Nachrichtendienst auch rechtsstaatlich höchst kritisch anzuschauen. Und das ist eben genau der Grund, oder? Der Nachrichtendienst darf keine Auskunft darüber geben, wie er zu seinen Informationen kommt. nicht der Polizei, nicht der Staatsanwaltschaft und auch nicht der Justiz. Und das steht natürlich auch im Widerspruch zu der Dokumentationspflicht, die man im Strafverfahren hat, auch für die betroffenen Parteien, die teilweise dann halt auch die Beweismittel anfechten
können. Wir haben dann aber in anderen Dokumenten einen Hinweis gefunden, was der Nachrichtendienst sehr wahrscheinlich untersucht hat.
Was war denn das, Anja?
Ich finde auch wieder da entsprechend Akte extrem für sich selber. Ich würde das auch gerne mal schnell vorlesen, was drin steht. Die Sonderkommission schreibt: Das familiäre Umfeld der Tamilen konnte nur spärlich ausgeleuchtet werden, so dass nicht mit absoluter Sicherheit gesagt werden kann, ob Rache, Rassen oder andere Motive Grund für die Brandstiftung waren. Um das ein bisschen auseinanderzudröseln, oder? Sie reden zwar von Rassenmotiv, aber eine rassistisch motivierte Täterschaft ist sehr, sehr selten im familiären Umfeld vom Opfer zu finden. Es bezieht sich also da eher auf eben genau syrische oder libanesischstämmige Flüchtlinge. Jetzt spezifisch zum Nachrichtendienst steht, dass es weder im Nachrichtendienst noch anderen Ermittlungsdienst gelungen ist, in den ausländischen Personenkreis einzudringen.
Also zusammengefasst kann man sagen, man hat den Schwerpunkt also dort drauf gelegt, innerhalb der tamilischen Community zu ermitteln. Also verdeckt dort in dieser Community zu ermitteln.
Und das haben sie aber nicht geschafft, weil sie gar nicht dort richtig reingekommen sind. Zumindest steht das so in dem Bericht, oder?
Ganz genau. Und auch haben sie sich auf das fokussiert, obwohl es ja, wie gesagt, gar keinen Hinweis für einen Streik hätte oder für irgendeine politische Aktivität, eben irgendwie mit den Tamil Tigers oder so. Was es aber gegeben hat, ist das Bekennerschreiben vom Pakt Rüttli-Schwur und das Flugblatt von der Anti-Tamila-Organisation.
Also konkret heisst das, der Nachrichtendienst hat eigentlich nicht sehr viel herausgefunden und eine zentrale Frage, die ist gar nicht erst untersucht worden, oder?
Genau, die Frage, ob es sich um einen rechtsextremen Anschlag handelt, die taucht in den Ermittlungsakten nicht einmal formuliert auf, geschweige denn beantwortet. Und eben, wenn wir einfach von den Akten ausgehen, nach allem, was wir dort draussen sehen, können wir sagen, im rechtsradikalen Milieu ist im Zusammenhang mit dem Brand an der Alexanderstrasse nicht ein Millimeter weit ermittelt worden.
Was haben Sie gemacht, wo ihr das herausgefunden habt, Barbara?
Ja, also die recht krasse Erkenntnis, dass da Polizei wirklich schlechte Arbeit gemacht hat, die haben wir dann zuerst doch noch mal selber angezweifelt. Weil es könnte ja auch sein, dass wir irgendetwas übersehen haben, dass wir nicht alle Akten bekommen haben oder nicht richtig geschaut haben oder dass uns sonst irgendwelche Fehler passiert sind. Und es ist ja auch schwierig, die damalige Polizeiarbeit aus heutiger Sicht zu beurteilen. Und darum haben wir, also vor allem die Anja, versucht, jemanden zu finden, der dazumal im Einsatz war und wo kompetent ist, eine Einschätzung zu geben von dieser Untersuchung.
So jemanden zu finden ist ja aber übrigens gar nicht so einfach im Polizeikreis, oder Anja? Wie hast du es erlebt?
Ja, das ist ja so. Das ist so zurückzuführen auf den Chorgeist. Das muss man so verstehen, dass mit Polizeiarbeit macht man sich auch nicht unbedingt beliebt in der breiteren Bevölkerung. Gell? Und es ist auch ein ziemlich anspruchsvoller und auch harter Job. Also soll das sein. Das hat dann einfach zur Folge, dass der innerhalb unter den Polizisten dann der Zusammenhalt umso grösser ist und eben sich gegen diesen Geist dann auch zu stellen, allenfalls sogar noch die Arbeit von Kollegen kritisieren. Ja, niemand will als Nestbeschmutzer gelten. Gell?
Hast du denn doch noch jemanden gefunden?
Ja, wir haben einen ehemaligen Polizist gefunden, der mit uns geredet hat. Wir nennen ihn im Text Hannes Darnutzer. Das ist nicht sein echter Name. Und er will auch aus jetzt da oben ausgeführten Gründen nicht in einem Podcast mit seiner echten Stimme reden.
Also der Chorgeist geht sogar über die Berufstätigkeit aus. Er ist inzwischen pensioniert, nehme ich an.
Das ist so, ja. Und das ist natürlich, da spielt auch mehr als der Chorgeist rein. Das ist Graubünden. Da lebt man im Dorf. Da kennt jeder jeden. Das hat dann auch noch diese Dimension. Genau, ja. Und er war in der Brandnacht an der Alexanderstrasse im Einsatz. Hat aber die vollständige Untersuchung, die Untersuchungsakte noch nie gesehen, bis wir sie ihm gezeigt haben.
Jetzt, du hast gesagt, warum es auch so schwierig ist, manchmal Leute zu finden aus so Polizeikreisen, die mit zum Beispiel Journalistinnen rückblickend über so Fälle reden. Warum hat er sich dafür entschieden, mit euch zu reden?
Ja, also es bei aller gerechtfertigten Kritik, die man an der Institution Polizei üben kann und soll, darf man nicht vergessen, dass die Mehrheit von diesen Polizistinnen den Beruf gewählt haben, weil sie an den Rechtsstaat glauben. Und das sind nicht selten Menschen mit einem sehr intakten moralischen Kompass. Und dort setzt sie dann halt auch einfach an. Ja, und dazu kommt natürlich schon auch, dass man hilft, dass ich ein Netzwerk in einer Bünde habe, wo mich dabei unterstützt, die Menschen einerseits zu finden und auch an sie herzukommen.
Dann hast du also mit ihm nochmal über die Brandnacht im Juli 1989 geredet. Wie erinnert er sich an das Ereignis, das vor 35 Jahren passiert ist?
Also dafür, dass es schon seit her ist, hat er sich recht gut erinnern. Und was mir einfach auch noch geblieben ist, so aus dem Gespräch heraus, ist, wo er von dem Einsatz bei Brandmethoden so ganz allgemein erzählt hat. Es hat so einen Moment gegeben, wo er wirklich kurz weg war, so kurz dissoziiert hat. Weil es ihm halt schon auch, also das hinterlässt auch Spuren bei den Menschen. Und auch das darf man nicht vergessen, gell? Richterinnen, Staatsanwälte und Polizistinnen, die sind grässliche Sachen und die schauen in den Abgrund rein, damit wir, die breite Bevölkerung, das nicht muss. Und das verdient Anerkennung, das ist wichtige Arbeit, es gibt gute Leute darunter. Aber eben, gell, genau wegen diesen guten Leuten muss man umso härter mit denen sein, die ihren Job nicht machen. Und umso genauer muss man auch heranschauen bei den Strukturen, wo so etwas begünstigend.
Mhm. Ihr habt ihm, Hannes Tarnutzer, die Untersuchungsakte gezeigt und von euren Recherchen erzählt. Wie hat er reagiert auf das?
Er war erstaunt gewesen. Also wie auch mir, wie wenig das es ist. Vor allem auch im Vergleich mit anderen, mit weit harmloseren Delikten, über die es dann sehr viel mehr Untersuchungsmaterial gibt.
Fällt ihm irgendetwas auf in diesen Akten, außer dass es wenig sind?
Ja, es war recht erstaunlich. Er hat sehr schnell, also er hat gezielt oder angefangen durchblättern, genau geschaut, Sachen angeschaut, die ich gar nicht auf die Idee gekommen wäre. Und hat dann ziemlich schnell recht grobe Mängel gefunden. Zum Beispiel hat jemand gemeldet, dass ihm Benzin aus dem Auto gestohlen worden ist und der Tankdeckel hat gefehlt.
Also,
im Quartier, okay, direkt am Parkplatz nebendran, bin dort gewesen, und den Parkplatz gesehen, Spuckdistanz, wenn du gut spucken kannst. Ja, und das, weißt, am Auto sind keine Fingerabdrücke genommen worden. Es ist wie irgendwie so kleine Sachen, die nicht passiert sind. Auch das Antitamilenflugblatt von der ATO dort ist nicht untersucht worden. Auch dort keine Fingerabdrücke, keine Recherche darüber, auf welchem Gerät das gedruckt worden ist. Es hat ja noch nicht so viele Homecomputer gegeben oder nicht viele Leute haben daheim gedruckt, haben mit Schreibmaschinen geschrieben oder eben halt Druckereien. Keine Anfragen bei Druckereien. Und ja, das, was Barbara vorher auch schon gesagt hat, hey, praktisch keine Befragung auch von Zeuginnen in der Brandnacht, obwohl Brandstifter, wie der Polizist mir gesagt hat, oft unter den Zoom-Gästen zu finden sind.
Und irgendwann, als er da so durch die Akten blättert, schlägt er die Seite auf mit dem Bericht von der Zürcher Stadtpolizei. Wir haben vorher gesagt, die ist beizogen worden, weil sie einfach auch die besseren, spezialisierteren Leute haben, zum Beispiel in der Forensik, das ist so üblich. Irgendeinmal landet er also auf der Seite mit dem Bericht. Was liest er dort?
Der Bericht von der Forensiker kommt dort zum Schluss, dass es keinen Hinweis gibt für einen Unfall als Brandursache und dass darum eine Brandstiftung im Vordergrund steht. Und der Tarnutz, der viel von diesen Berichten gesehen hat, oder, selber, also nicht forensische Berichte, aber auch selber Untersuchungsberichte mitgeschrieben hat. Für ihn war das sonnenklar gewesen. Die Aussage lag gar kein Zweifel, das ist Brandstiftung. Am Anfang hat er noch seine Kollegen fast in Schutz genommen und so gesagt, hey, gell, mit den heutigen Mitteln hätten wir das herausgefunden. Und irgendwann hat er wirklich so angefangen, hin und her blättern. Immer so zwischen zwei verschiedenen Seiten. Und bis er wirklich so den Leisling angefangen hat, fluchen. Aber wirklich so, dass man es gehört.
Wieso?
Ja, er hat auf zwei Daten gezeigt in diesen Berichten. Und der eine ist eben der forensische Bericht aus Zürich. Also eben der von den Profis, wo zum sagt, Schluss kommt. Wo
Brandstiftung war.
Brandstiftung, genau. Ja. Der ist am 10. Oktober 1989 in Chur eingetroffen. Am 5. Oktober 1989, also 5 Tage vorher, hat die Sonderkommission ihre Auflösung beantragt. Nur 3 Monate nach der Brandnacht mit 4 Toten. wenn möglich einen Vierfachmord. Und sie haben also nicht mal den forensischen Bericht abgewartet, bis sie den Fall wieder zumachen. Ja.
Barbara, was hat die Erkenntnis für eure Recherche bedeutet?
Das war für uns mega wichtig, weil eben vorher haben wir noch gezweifelt und jetzt war für uns eigentlich klar, an der Alexanderstrasse ist wirklich unterirdisch schlechte Polizeiarbeit geleistet worden. Aber noch mehr, es handelt sich eigentlich auch um einen Justizskandal.
Warum Justizskandal?
Weil auf mehreren Ebenen eben nicht korrekt geschafft worden ist. Einerseits bei der Polizei, aber eben auch bei der Staatsanwaltschaft und beim Kantonsgericht. Die Polizei hat ja gar nicht lange ermittelt und das Verfahren ist dann auch ohne Ergebnis eingestellt worden.
Barbara hat am Anfang gesagt, dass du auch noch Jus studierst nebenan. Anja, was bedeutet das, Verfahren einzustellen ohne ein Ergebnis?
Ja, ich muss da ein bisschen ausholen. Ich glaube, zuerst muss man wissen, oder, damit ein Verfahren eingestellt werden kann, da müssen bestimmte Gründe vorliegen. Ein möglicher Grund ist, dass man nicht mit Sicherheit sagen kann, ob überhaupt eine Straftat vorliegt. Und das war auch die Begründung, die die Staatsanwaltschaft dann angeführt hat. Und zwar wortwörtlich eben halt, dass man nicht mit Sicherheit sagen könne, ob es eine Brandstiftung, ein Kurzschluss, also ein Unfall, oder eine Unvorsichtigkeit der Bewohner sei. Ja, das war die einzige Begründung von der Staatsanwaltschaft.
Ist es üblich, dass man nur eine Begründung von all diesen möglichen Begründungen anführt?
Ah ja, tipptopp, das ist überhaupt nicht bedenklich. Okay. Nur das Problem ist, das steht natürlich in direktem Widerspruch mit dem Bericht der Forensiker. Die schreiben ja, ein Brandanschlag steht im Vordergrund.
Die Opferfamilie, also die Familie Candia, die hat ja dann auch Beschwerden eingereicht gegen die Einstellung von diesem Verfahren. Also die haben wirklich gewählt, dass man die Leute findet, die ihre Kinder umgebracht haben oder mutmaßlich umgebracht haben.
Und mit dieser Beschwerde von der Opferfamilie hat sich dann das nächste Gericht beschäftigt?
Genau, das ist dann ans Kantonsgericht Graubünden gegangen, die zuständige Instanz. Und die Richterinnen im Rahmen dieser Beschwerde dann auch gemerkt haben, dass die Begründung der Staatsanwaltschaft im Widerspruch steht zu dem, was die Forensiker sagen, haben sie die Einstellungsverfügung aber nicht aufgehoben, wie sich das die Familie Candia gewünscht hätte, sondern sie haben einfach die Begründung geändert. Neu haben sie dann einfach geheissen, das Verfahren ist eingestellt, weil die Täterschaft nicht ausfindig gemacht werden konnte. Das stimmt natürlich, aber es ist auch nicht wahnsinnig erstaunlich, wenn man sieht, wie nachlässig das da gesucht worden ist.
Was hat das Kantonsgericht stattdessen müssen machen oder sollen machen?
Da muss ich auch noch schnell ein bisschen erklären. Es gibt in der Schweiz gilt der Grundsatz von der Untersuchungsmaxime. Das ist ein rechtsstaatlicher Grundsatz.
Was heisst das?
Das heisst, dass Behörden und natürlich vor allem auch im Strafverfahren und vor allem auch in einer Strafuntersuchung angehalten sind, zum Beweis erstellen, Sachverhalte abzuklären und also wirklich ihres Möglichsten zu tun, um jetzt in dem Fall ein Verbrechen aufzudecken.
Und das haben sie in dem Fall eigentlich verletzt, weil sie offensichtlich nicht ihr Möglichstes gemacht haben dafür?
Ja, genau. Also, da hätte ich das Kantonsgericht eigentlich sagen, Entschuldigung, ich habe nicht genug sauber hergeschaut. Also, man muss auch sehen, die Beschwerde, die der Anwalt von der Familie geschrieben hat, ist auf all diese Punkte auch eingegangen. Ist aber nicht passiert. Die Beschwerde ist abgelehnt worden vom Kantonsgericht. Und also da stellt sich dann auch für mich die Frage, ob das Gericht nicht vielleicht auch gegen das Willkürverbot verstoßen hat damit.
Was heisst das, Willkürverbot?
Das Willkürverbot ist ein Grundrecht, das ein bisschen vereinfacht gesagt Personen davon schützt, dass der Staat willkürlich vorgeht. Sei das jetzt eben halt in der Rechtsanwendung in einem Urteil oder bei der Untersuchung von einem Verbrechen. Einfach, es gibt Minimalstandards und die hat der Staat sich gefälligst zu halten. Das ist das, was das sagt.
Haben ihr die Bündner Behörden am Schluss mit euch einer Recherche konfrontiert?
Ja, wir haben einerseits dem zuständigen Staatsanwalt angerufen. Er ist pensioniert, er möchte keine Aussage machen, das ist sein Recht. Wir haben auch das Kantonsgericht Graubünden für eine Stellungnahme eingeladen. Das ist natürlich nicht mehr das gleiche Gericht, wie es damals war, das sind nicht mehr die gleichen Richterinnen. Und sie haben dann auch nachvollziehbarerweise uns mitgeteilt, dass sie keine Stellung beziehen können.
Wenn man euch beiden so zulässt, dann bleiben am Schluss irgendwie ziemlich unangenehme Fragen. Zum Beispiel, hätten Polizei und Justiz gründlicher geschafft, wenn die Brandopfer eine andere Herkunft gehabt hätten.
Ja, das ist natürlich die Frage, die sich stellt für mich, sogar für die Barbara, glaube ich, die ganze Recherche. Gell? Und ich glaube, nur schon, dass sich die Frage stellt, löst, glaube ich, bei jedem Menschen, der nur ein halbwegs funktionierendes Gerechtigkeitsempfinden hat, einfach, das tut einen Schranz in der Brust, oder?
Ja, mir geht es auch so. Und gleichzeitig werden wir die Antwort nie genau kennen. Für uns ist klar, es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es eine Tat ist von Rechtsradikalen. Wir werden nie genau wissen, warum die Polizei so schlecht geschafft hat und auch die Staatsanwaltschaft und das Gericht. Aber was sicher ist, der Brand, der Anschlag, der ist nicht aus dem Nichts gekommen.
Das war die zweite Folge vom Fall «Ein tödlicher Brandanschlag». Und so geht es in der nächsten Folge weiter. Wir fragen uns, was sagt der Brand über die Zeit Ende der 80er Jahre in der Schweiz aus?
Im Jahr 1989 hat es zum Beispiel 13 Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte in der Schweiz.
Genau, wir haben auch dort Akten angeschaut. Die waren alle im gleichen Zeitraum. Es war ein Brand vor der Alexanderstrasse, zwei kurz nachher. Ja, für uns sind die Parallelen natürlich offensichtlich gewesen.
Und nach all dem, was wir heute wissen, passiert jetzt noch mal etwas?
Dass der Fall rechtlich noch mal aufgearbeitet wird, das ist ziemlich unwahrscheinlich. Aber eine politische Aufarbeitung, das wäre durchaus möglich.
Und wir reden mit dem Damir Skenderovic, Historiker und Rechtsextremismus-Experte.
Das ist auch etwas, das, glaube ich, eben nicht nur vergessen, sondern eben auch verdrängt worden ist, dass der Rechtsextremismus Opfer produziert.
Das ist «Unter Verdacht», der Schweizer Crime-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Die nächste Folge zu diesem Fall kommt dann in einer Woche, also am nächsten Dienstag. Wenn ihr jetzt schon wollt, weiterhören wollt, das kann man. Und zwar mit einem Abo vom Dagi oder von einem anderen Tamedia-Titel kann man jetzt schon alle 4 Folgen zu diesem Fall hören. Wo und wie das geht, findet ihr in den Shownotes. Oder aber ihr könnt die ganze Recherche, den Text von Barbara Achermann und von Anja Konzett auch jetzt schon lesen. Den Link dazu den findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge oder auch Fragen zu diesem Fall, dann könnt ihr uns das gerne schicken, und zwar per Mail an podcasts@tamedia.ch. Den Fall recherchiert und erzählt haben Barbara Achermann und Anja Konzett. Projekt, Skript und Produktion Noah Fendt und Mirja Gabatuler. Sounddesign Tobias Holzer. Mein Name ist Noah Fendt. Bis bald. Ciao zusammen.